Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien.
Michael, guten Morgen, lass laufen.
Lass laufen, Nummer 125. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, zu dieser neuen Ausgabe des 16ers, heute mal am Dienstag. Eine Menge Sport am letzten Wochenende. Ewald, was war für dich das größere Highlight, der Super Bowl oder das Hole-in-One bei den Phoenix Open?
Das habe ich mir beides nicht angeguckt, weil das ist eine andere Welt. Das ist ja so, das sind so ein paar sportliche Betätigungen zwischen Werbung. Also du hast nicht das Gefühl, dass es da um Sport geht, sondern da geht es um Werbung. Und die Werbepausen werden mit Sport gefüllt letzten Endes. Also da bin ich raus. Und das Hole-in-One habe ich erst, hat mir irgendeiner zugeschickt. Du hast das gemacht, genau. Das habe ich dann gesehen, Hole-in-One. Ja, also ich bin mir sicher, dass es Menschen gibt, die denken, boah, super, wie hat der das gesehen, wie hat der das geschafft? Das ist die gleiche Diskussion, als wenn hier bei uns einer eine Flanke reinhaut und genau auf den Kopf von Lewandowski, ist auch egal, dass der über 40 Meter reingelaufen ist, aber er hat den genau getroffen. Oder wenn einer aus 40 Meter aufs Tor, 30 Meter aufs Tor schießt, macht bei uns ja keiner. Super präzise. Es ist Zufall. Es sind hochtrainierte Leute, die eine gute Technik haben und manche Bälle, die fallen dann halt rein. Es ist nicht möglich, auch mit der Hand nicht über 200 Meter den Ball so zu kontrollieren, dass der in das Hole-in-One läuft. So genauso wenig, umso weniger ist es möglich, den Fuß, so viel Gefühl im Fuß zu haben, dass du aus 30 Metern den Ball ganz genau unter Berücksichtigung der Windverhältnisse, der Temperaturunterschiede und genau da oben in den Winkel zirkelst.
Weißt es du, sei denn, du heißt Gamboa, mehr
muss, da muss man mal mit das aufräumen. Wenn einer fragt, war das jetzt gewollt, dann würde ich immer sagen, ja, natürlich, was denken Sie denn? Ich trainiere das jeden Tag. So Dinge haue ich jeden Tag da oben rein.
Hörst du mich eigentlich? Hörst du mich?
Was?
Hörst du mich?
Ja, klar höre ich dich.
Ich meine, du bist so in Rage, dass du schon wieder überhaupt nicht reagierst. Ich habe gesagt, außer du heißt Gamboa, der kann das natürlich genau da hinschießen, wo er hinschießen will. Ne?
Wie oft hat er das denn jetzt gemacht?
Erstes Mal im Leben.
okay, alles klar. Also jetzt kann er es. Alles klar. Ja. Da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Das ist für mich der nächste Punkt. Ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist. Ich war ja ein paar Jahre in anderen Ländern, aber außer in Spanien kannst du das nicht immer so sprachlich so top verfolgen, wie über Leistungen geredet wird. Aber in Deutschland ist es so, wenn einer eine Leistung bringt, dann geht man intuitiv davon aus oder einfach davon aus, dass er das beim nächsten Mal wiederholen wird und wiederholen muss, weil er es ja kann. Ob das im Fußball ist, ob das im, jetzt gerade bei Olympischen Spielen. Das geht mir so auf die Nerven, ne? Diese Erfolgsorientierung und zu glauben, das kann man so auf Knopfdruck wiederholen. Also Gamboa, du hast ja gerade selber dich geoutet, der kann es jetzt. So.
Das sollte ein kleiner Spaß sein, du Nase. Ich habe übrigens noch gleich eine steile These obendrauf.
Ja, was denn?
Mit Neuer wären es 2 Gegentore weniger.
Bestimmt. Ich glaube, dass der den vorherigen Angriff schon antizipiert hätte und irgendeinen Steilpass auf außen abgelaufen hätte.
Ich fand das auch gewagt. Also durchaus jemand mit Profierfahrung meinte, Neuer hätte den von Gamboa gehabt und auch dieses geschlänzte Ding von Holtmann.
Wie soll
fand
das denn
recht,
gehen?
Also der von Holtmann, die These.
Gut, jetzt, ich will es auch gar nicht analysieren. Ich freue mich für Holtmann, ich freue mich für Gamboa, ich freue mich für Bochum. Waren sensationelle, wunderschöne Tore. Auch das erste Kontertor war klasse. Nur der Elfmeter war einfach nur lächerlich und albern. Unverschämt für mich, so einen Elfmeter zu geben. Aber das ist ein anderes Thema.
Das haben
Thema.
Wir ja jede Woche.
Was?
Das haben wir ja jede Woche.
Das ja, Thema. Das haben wir jede Woche. Ich weiß jetzt nicht, ob du dieses Ding ob der Ulreich vielleicht bei der Kappbewegung von Holtmann auf links außen an der Fünferecke steht und dass er komplett rausgelaufen ist und einen katastrophalen Stellungsfehler macht, dann hätten bestimmt schon 800 Sportjournalisten das moniert und hätten ihn vor das Mikrofon gezerrt und gut, dass sie sich stellen und wie fühlen sie sich jetzt bei nach dem Fehler? Also ich, keine Ahnung, also es gibt immer Möglichkeiten, sich nochmal anders zu stellen, aber und bei Holtmann, mittlerweile hat er sich so super entwickelt, dass du denken kannst, dass er das Ding macht. so wie der Marvin Ducksch für Bremen so ein ähnliches Tor macht, aber quasi direkt, das war ja fast kaum zu verteidigen.
Darf ich aus dem Nähkästchen plaudern und das auch hier in diesem Podcast verbreiten, was du mir privat gesagt hast? Oder willst du das?
Was habe ich denn gesagt?
Holtmann. Wozu? Und für in welcher Mannschaft könnte der vielleicht spielen?
Ducksch.
Nein, Holtmann.
Oder Holtmann.
Ja. Ich glaube, du hast es schon wieder vergessen. Also du warst vielleicht noch euphorisiert und warst der Meinung, ich würde den Holtmann mit zur Nationalmannschaft nehmen.
Ja, mittlerweile ja, weil Gerrit zeigt seit, wir kennen ihn ja jetzt schon seit Jahren. Jetzt weiß ich gar nicht, wie alt ist er mittlerweile.
26.
Das wirst du mir jetzt gleich sagen. Aber diese unglaubliche Schnelligkeit, die Konterstärke, das hat er ja schon immer gehabt. Das hat er ja gezeigt. Aber oft hat sein Timing nicht so gepasst und nicht so gestimmt. Naja, vielleicht hat er auch nicht immer so Weltklasse Mitspieler gehabt. Oder er hat nicht einen Trainer gehabt, der ihn weitergebracht hat. Was ich jetzt von Gerrit Holtmann sehe, gehört mit zum Besten, was ich auf Außenstürmerpositionen in der Bundesliga sehe. Er ist jetzt in der Lage offensichtlich, diese überragende Schnelligkeit auch so einzusetzen, dass er im richtigen Moment den Ball abspielt oder ein Tor erzielt oder einen Assist macht, bevor er im Fangzaun landet, weil diese Geschwindigkeit, die der hat, die ist einmalig. Wenn er das kontrolliert kriegt, so wie in Mbappé zum Beispiel, naja, das Gesamtpaket hat sich verändert und zum Positiven, finde ich. Und deswegen habe ich zu dir gesagt, naja, es gibt nicht ganz so viele sensationelle Außenstürmer. Die Bayern München hat drei davon. Zwei können für die Nationalmannschaft spielen, nämlich Sané und Gnabry. Der dritte ist Coman. Und naja, also ganz so viele sehe ich jetzt nicht überall rumlaufen, die das können.
Also wenn ich das andersrum gesagt hätte zu dir, ja, dann hättest du mich in Grund und Boden geredet und gehämmert. Da bin ich irgendwie ziemlich sicher. Bist du verrückt? Der spielt gerade mal eine gute Saison. Jetzt macht der gerade mal ein paar Tore oder willst du gleich, dass der die Nationalmannschaft?
Aber du darfst das natürlich. Du sagst ja auch schon mal, nächste Woche wird Xavi Alonso Trainer bei Borussia Mönchengladbach. Das darf man ja nicht außer Acht lassen. Was du jetzt so und wen du in die Nationalmannschaft holen willst, das muss man von Fall zu Fall entscheiden. Ich höre mir das dann an, wenn du nochmal was sagst dazu.
Na gut. Okay, dann sind wir gleich beim, ich weiß, Amerika ist weit weg. Deswegen sind das nicht deine Themen gewesen. Aber Bayern ist natürlich das Thema gewesen des Wochenendes. Ne? Haben sie wunderbar gemacht. Also wir haben ja in der Woche die Playoff-Diskussion auch noch ein bisschen mit angezündet, viral, mit deiner wunderbaren Einlassung. Und jetzt müssen wir gar nicht mehr über die Playoffs reden anscheinend. Ne? Es sei denn, du hast noch Bedarf und willst noch mal die Vorlage Volley nehmen.
Ich habe das mal in den Raum gestellt, wenn unsere Zuhörer mal was hören wollen oder ihre eigene Meinung sagen. Ich habe ja schon mal so ein bisschen was dazu gesagt. Eigentlich ist genug dazu gesagt worden. Seit langen Jahren finde ich es grausam, diese Playoff-Geschichten, weil ich das in anderen Ländern teilweise erlebt habe. In Griechenland habe ich es erlebt. Gut, da ist aber nicht der Meister nochmal ausgespielt worden, sondern da ging es um, da ist der Zweite bis zum Fünften, da waren wir der Zweite, Dritter, Vierter, Fünfter, wir waren Fünfter, da konntest du mal um einen Champions-League-Platz, glaube ich, noch mitspielen. Der Zweite kam dann in die Champions League, der Dritte in die Euro League, der Vierte in keine Ahnung.
Und da wurden die Punkte da mitgenommen aus der normalen Saison?
Ja, das war irgendwie so gedrittelt, gehälftelt, irgendwie so Punktunterschiede. Ich glaube, es waren die Punktunterschiede, die gehälftelt wurden. Ich habe keine Ahnung, irgendwie so etwas. Ne? Aber ich sag mal, der Uli Hoeneß, ich glaube, Uli war es, der gesagt hat, es gibt keine einzige große Liga, wo auch nur ansatzweise über so einen Blödsinn nachgedacht wird. Ne, ob das England ist, ob das Italien, ob das Frankreich ist, ob das Spanien ist. Und in Deutschland hat auch noch nie einer darüber nachgedacht. Wenn du das dann in solchen Ligen machst, wie Belgien mal oder wie Österreich, Schweiz, ich weiß gar nicht, Österreich, ob sie es überhaupt gemacht haben. Die haben ja viermal gegeneinander gespielt.
Na, die haben da immer noch Playoff-System.
Ja, oben am Ende. Unten, ja. Also in kleineren Ligen passiert so etwas ab und zu. Aber es ist für mich ja, wie soll ich es sagen? Da ist eigentlich, ich habe keine einzige Äußerung gehört, die gemeint hat, naja, ist eine gute Idee. Natürlich nervt das alle, dass Bayern München dauernd deutscher Meister wird. Aber wenn der Reflex darin besteht, irgendwelche Organisationstricks anzuwenden, damit Bayern München nicht mehr deutscher Meister wird, dann können wir ja demnächst auch irgendwelche Tricks anwenden, dass wir besser ausgebildete Spieler haben oder ich weiß nicht was. Ich bin immer ein Anhänger davon, dass man auf sportliche Art und Weise zum Erfolg kommt. Sicherlich hat das auch viel mit Geld zu tun, aber es gibt eben auch Möglichkeiten, Spieler auszubilden. Es gibt auch Möglichkeiten, gute Trainer auszubilden. Es gibt auch Möglichkeiten, die Mentalität so zu stärken und so zu verändern, dass man auch mal eine Spitzenmannschaft besiegt. Das wirst du bei 10 Spielen sicherlich 8-mal nicht schaffen, aber Bochum hat es jetzt auch mal geschafft, eine Mannschaft wie Bayern zu besiegen, wenn man mutig ist, wenn man Top-Leute auf dem Platz hat, wenn man vielleicht auch mal die richtige Taktik. Es gibt viele Möglichkeiten. Aber
na, vor allen Dingen erschließt sich die Logik ja auch nicht wirklich, ne? Also ich meine, wenn die Bayern jetzt gesponnen in den Playoffs gegen den Vierten spielen als Erster, dann werden sie wahrscheinlich in 98 von 100 Playoffs trotzdem ins Finale der Playoffs kommen und im Finale genauso oft dann auch gewinnen. Also dadurch verändert sich ja nichts. Es sei denn, also man macht immer nur ein Spiel.
Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich sage jetzt mal so, im Moment hat der Vierte 18 Punkte Rückstand auf Bayern. Lass mal nochmal so 12 Spiele ins Land gehen. Vielleicht hat der Vierte dann 23 Punkte Rückstand. Und wenn der Vierte dann gegen Bayern an einem guten Tag Lewandowski verletzt, Kimmich brotzt sich in der Nase oder ich weiß nicht was, dann mal gewinnen, dann wird irgendeiner, ist dann im Halbfinale, je nach dem Modus, den man sich ausdenkt, keine Ahnung, ob es eine Liga ist, ob man richtige Finalspiele macht. Da gibt's ja tausend Möglichkeiten, solche Playoffs zu machen. Aber für mich ist es im Grunde genommen absurd, diese Geschichten zu machen. Abgesehen davon, das habe ich auch schon gesagt, dass man noch mehr Spiele hat, dass man es noch länger rauszögert. Gestern habe ich noch mal so ein bisschen in der Vorbereitung auf unsere Sendung hier, habe ich so geguckt. Ach so, Champions League. Heute Champions League, morgen Champions League. Donnerstag, also Moment mal, Viertelfinale, Achtelfinale Champions League. Wir haben 16 Mannschaften. Von diesen 16 Mannschaften ist eine Mannschaft aus Deutschland. Und das ist der FC Bayern München. Also ich habe so gesagt, naja, also ist es zumindest drittklassige Teilnahme an der, von der Anzahl her ist der drittklassige Teilnahme an dem Viertelfinale. Denn wir haben 4 Mannschaften aus England, wir haben 3 Mannschaften aus Spanien. Dann haben wir in der zweiten Kategorie 3 Länder mit 2 Teilnehmern, nämlich Frankreich mit Paris und Lille. Frankreich, also bei allem Respekt, ne, mit Paris und Lille.
Lille.
Italien ist wieder was anderes mit Juve und Inter. Da könnte auch noch der eine oder andere mitmachen. Gibt es eine Reihe von überragenden Teams. Aber Portugal, das ist natürlich eine Liga, die uns natürlich bei weitem überlegen ist. mit 2 Teams, Sporting Lissabon und Benfica. So, und dann kommen noch 3 Länder. Also Österreich mit Red Bull, oder wie heißen sie, Salzburg.
Darfst du hier wobei sagen, München sich jetzt Falle.
Was?
In diesem Falle darfst du es sagen, allerdings nicht, wenn es zum Spieltag geht, dann müsstest du bitte FC Salzburg sagen.
Okay, so, dann haben wir Holland mit Ajax Amsterdam, die sich seit langen Jahren halten, obwohl es da auch noch Feyenoord und PSV gibt und wie auch immer. So, und dann ist Bayern München. Und dieses Bayern München möchten wir jetzt noch vom Thron stoßen, damit wir auf gerechtere Art und Weise einen Meister haben. Das heißt, wo wir uns jetzt noch freuen können, dass Bayern München vielleicht noch mal das Viertelfinale, vielleicht sogar das Achtelfinale, das Halbfinale erreicht. Die wollen wir aber vom Thron stoßen, damit dann Wolfsburg, Leipzig, Dortmund oder Leverkusen mal mitmacht. Vielleicht haben wir dann im Viertelfinale gar keinen mehr dabei, bei allem Respekt. Also dieser Gedanke kam ja so ein bisschen, ne? Also wie können wir noch Bayern München vom Thron stoßen, ja, dass sie da nicht dauernd hinfahren?
Das ist ja nun was anderes, ne? Also jetzt die Champions League Misere hat jetzt nichts zwingend mit der Bundesliga zu tun, ja? Also hat auch was mit der Bundesliga zu tun, aber nicht mit dem Wettbewerb der Bundesliga, ja?
Ja, wieso hat das nichts mit der Bundesliga zu tun?
Nein, mit der Bundesliga
hat wir seit Jahren nicht merken, wie wir international peu à peu abgehängt werden. Wie oft haben wir darüber gesprochen? Selbst in der Euroleague. Ich meine, dass wir in der Champions League, das ist jetzt nicht so gewesen, dass wir da so spitz auf Knopf es mal eben nicht geschafft haben. Ob es Leipzig war, ob es Wolfsburg war, ob es Dortmund war. Ich bitte dich, ganz zu schweigen von der Euroleague mit wenigen Ausnahmen. Mit wenigen Ausnahmen. Ich glaube, ist Leverkusen noch dabei? Und Frankfurt?
Ja, oder, jetzt kommt oder? Ja erstmal noch in der Euroleague gibt es ja jetzt erstmal das 16. Finale, die Playoffs.
Ach, da haben wir ja noch Leute.
Da spielt Dortmund gegen die Rangers. Ich mache Donnerstag für RTL Plus Leipzig gegen Sociedad. Das wird sehr interessant. Damit ich mal
Leipzig meinen, ist ja, genau, Leipzig und Dortmund sind aus der Champions League abgestiegen, ne?
Genau.
Und wer ist übrig geblieben? Leverkusen, ne?
Leverkusen sonst noch und Frankfurt. Einer?
Und Frankfurt, also haben wir 4 jetzt.
Mhm.
Okay.
Könnte es einer schaffen, vielleicht bis ins Halbfinale.
Ja, ich meine, ich rede jetzt nicht davon, sondern ich rede davon, denk mal zurück an Jahre, wo wir vielleicht 2, 3, zumindest im Viertelfinale, wenn du im Viertelfinale 3 Mannschaften durchbringst und die scheiden dann im Viertelfinale aus, 2, dann tauchen die ja anschließend nicht mehr in der Euroleague auf. Dann ist ja vorbei. So. Und dann zählen die Mannschaften, die über den normalen Ligabetrieb in die Champions League, in die Euroleague gekommen sind. Wer ist da übrig geblieben? So, diesmal Leverkusen und Frankfurt. Das hat aber auch Jahre, Frankfurt ist seit Jahren öfters mal, wenn sie dabei sind, bringen sie gute Leistungen. Aber viele andere Mannschaften sind gar nicht über die Vorrunde hinausgekommen oder schneiden direkt wieder aus. Also diese Mehr von der hohen Qualität unserer Bundesliga, dass wir zu den absoluten Spitzen liegen, rein sportlich, rein von der Qualität der Mannschaften her gehören, das lässt sich zumindest in der Euroleague und auch mittlerweile leider Gottes in der Champions League nicht beweisen.
Die UEFA muss ja sowieso noch drüber nachdenken, ob sie vielleicht diese Zwischenrunde in der Europa League nochmal umbenennt. Da kann man vielleicht auch noch irgendeinen Titel für finden, weil die Ansetzungen hören sich eigentlich eher nach Champions League an. Hast du noch gar nicht mitbekommen so richtig. Na, man kann ja sich auch nicht um alles kümmern. Also wir haben am Donnerstag unter anderem Piräus gegen Atalanta. Das ist zumindest mal zweite Kategorie, würde ich sagen. Mhm. Ne? Hört sich nicht schlecht an.
Ja.
Real Sociedad. Ah, das sind die Rückspiele. Also es ist andersrum. Bergamo gegen Piräus. Leipzig gegen Sociedad. Auch ein super Spiel. Dann Porto gegen Lazio.
Mhm.
Und Barcelona gegen SSC Neapel. Könnte auch das Champions League Viertelfinale sein eigentlich, oder? Dortmund Rangers hört sich auch nicht so schlecht an. Und Zenit gegen Betis. Wahnsinn, oder?
Wo sind denn die anderen Paarungen? Kommen dann nächste Woche wieder, oder was?
Nee, da werden ja nochmal 8 ausgesiebt sozusagen. Und die wiederum werden dann zu den
anderen. Wo werden 8 ausgesiebt? Ach, da sind einige sind noch gar nicht dabei, ne?
Nein, das ist die Vorrunde.
Leverkusen und Frankfurt tauchen gar nicht auf, ne?
Die kommen eine Runde später dazu.
Okay. Ah ja, stimmt. Ja, da können wir noch über ein paar Reformen nachdenken, ne? Also wenn einer, keine Ahnung, aus einem bestimmten Land kommt mit so und so viel Vorsprung, die lassen uns doch sofort ins Finale, dass die dann sofort im Finale sind vielleicht oder so. Manchmal fehlt mir so der Überblick, dann denke ich so, jetzt ist es mal gut, ne?
Ja.
Dass ich dann einen weiterkomme, direkt Wahnsinn.
Ich kann dir auch jetzt leider nichts zur Conference League sagen, weil da geht es, glaube ich, irgendwie dann auch gleich weiter mit der Auseinandersetzung im Achtelfinale. Das schenken wir uns jetzt mal, ne? Sonst raucht der Schädel.
Ja, okay. Also, vielleicht können wir noch mal, bevor wir hier gleich was anders machen, jetzt gucke ich mal eben schnell, wo muss ich jetzt hingehen? Haben wir noch irgendwas zur Bundesliga oder worüber?
Wir haben noch tausend Themen, aber wir haben nicht so viel Zeit. Das ist ja klar.
Ja, ich weiß.
Wir haben ja nur
also
drei
ich
Stunden.
Ich habe vorhin gesagt, als du gemeint hast, Gamboa, der schießt jetzt dauernd oben rein, ne?
Ja.
Und dann habe ich gesagt, mir geht das so auf die Nerven, dass man immer denkt, Naja, die haben jetzt gut gespielt, jetzt müssen sie immer gut spielen. Dortmund leidet ja so ein bisschen darunter auch und andere Mannschaften. Aber ich finde, dass so ein kleiner Schlenker, sage ich nochmal ganz kurz zu Olympia, vieles ist besser geworden. Ich sehe viele schöne Interviews. Ich lerne viel über selbst über China habe ich eine ganze Reihe von tollen Berichten gesehen, sodass du mal hinter die Kulissen blickst, auch wenn sicherlich da man nicht die Möglichkeit hat, jetzt jede Kleinigkeit zu senden, dann würden wir wahrscheinlich einschreiten, aber mit einzelnen Menschen, einzelnen Schicksalen und wunderschöne Interviews mit Sportlern, die, wo man über die einzelnen Sportler was erfährt, die ansonsten nicht so im Fokus stehen. Rodler und was bedeutet das denn fürs Leben und wie läuft, was passiert da alles? Fand ich ganz, ganz tolle Berichte und sehr, sehr menschliche Nathalie Geisenberger, die tolle Interviews gegeben hat, das Ganze auch mal so ein bisschen runtergefahren hat. Ich habe eine der schönsten Sätze, die jemand gesagt hat, das war ein österreichischer Goldmedaillengewinner, dessen Namen mir jetzt nicht mehr einfällt, Stolz oder keine Ahnung. Sein Vater hat schon die Kombination gewonnen vor 20, 30 Jahren und jetzt hat er die Kombination gewonnen. Und dann wurde er gefragt, naja, also ist das nicht etwas, welche Rolle hat das gespielt, dass er Olympiasieger war und in deiner Erziehung? Und hat er gesagt, das hat überhaupt gar keine Rolle gespielt. Ne? Und mit seinem schönen österreichischen Dialekt hat er gesagt, für mich war mein Vater immer mein Vater, ne? Und als Kind brauchst du Papa und Chor Olympiasieger. So, das war so schön und so toll gesagt. Und genau das ist das. Ne? Also die Menschen immer nur nach ihren Leistungen zu beurteilen. Das hat der so und solche Dinge haben mir sehr, sehr gut gefallen. Was mir nicht gefällt, ist immer dieses Hochrechnen, diesen Druck, den man aufbaut. Ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber Kira Weidle heute irgendwie wieder nur Vierte geworden. Heute sind alle Vierter geworden. So, und alles dreht durch und ich weiß nicht, was alles. Diesen Druck auf Leute auszuüben. Dass das nur zählt, wenn du Erster, Zweiter, Dritter wirst. Und für mich das Paradebeispiel wieder in der Mannschaftssportart ist Eishockey. Weißt du, vor 4 Jahren haben 50 Sekunden gefehlt, um die Goldmedaille zu gewinnen. Das war ein Märchen. Das war ein Eismärchen. Das war ohne Worte, nachdem sie beschissen angefangen haben. Plötzlich gewinnen die und gewinnt auch in letzter Sekunde. Ich meine, ist ja jetzt nicht so, dass sie die ganze Eishockey-Welt aus den Angeln gehoben haben. Die haben da in der Playoff und hier in der Verlängerung, ich weiß nicht wo, irgendwie haben sie dann gegen Kanada gewonnen und sind im Finale und gegen die Russen. So, das heißt, sie werden Silbermedaillengewinner. Und jetzt fahren die 4 Jahre später mit zig anderen Spielern,
völlig ohne ihre ganzen NHL-Spieler,
mit einem ganz anderen Trainer dahin und vorher wird nur gelabert. Ja, jetzt wollen wir aber auch wieder ganz oben stehen und können sie das dann wiederholen? Und der Trainer sagt was, die Spieler, wie viele Spieler habe ich gehört, die erzählt, ja, wir wollen da oben rein. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Jetzt sind sie sang- und klanglos ausgeschieden, das hat mich nicht gewundert. Ich habe da gar nicht mehr hingeguckt, weil mir das klar war, dass das in die Hose geht. Und nachdem sie, naja, ist egal. Also das stört mich einfach, nur dieses Hochrechnen, dieses vorher schon, was will ich denn erreichen? Das ist die falsche Fokussierung, das meine ich damit. Anstatt, dass ich mich auf Qualität fokussiere, auf die, ja, wie soll ich es sagen, dass ich mich auf Qualität fokussiere, auf Respekt, auf meinen Charakter, auf den Respekt vor der Aufgabe, auf den Respekt vor den Gegner. Daraus, aus so einer Haltung, diszipliniert, Bescheidenheit, Dankbarkeit, daraus können Top-Leistungen erwachsen. Aber nicht daraus, wenn ich präpotent erzähle, naja, wir wollen gewinnen. Hat echt super geklappt wieder. Also ich habe das noch nie erlebt. Bei Mannschaften, die so wie Bayern München, wenn Bayern München sagt, wir wollen deutscher Meister werden, ich meine, selbst die müssen das nicht mehr sagen. Aber wenn die es sagen, ist es authentisch und ist normal. Weil alles andere wäre albern.
Aus der Mannschaft ist ja gar keine Erwartungshaltung und vom Umfeld ist ja gar keine Erwartungshaltung herausgestellt worden? Oder habe ich irgendwas nicht mitbekommen?
Das weiß ich nicht. Ich habe nur die, du hörst natürlich die Berichte, alle Vorberichte haben.
Ist doch klar, dass du noch mal kurz dran denkst, was war vor 4 Jahren. Aber genau wie du sagst, es ist natürlich eine komplett andere Situation, 0,0 vergleichbar. Und trotzdem, alle haben diese Silbermedaille im Hinterkopf.
Ja.
Und dann, ah, so ein Mist, jetzt geht's schon.
Dass sich die Spieler darauf eingelassen haben, das finde ich total albern. Ich weiß nicht, was sie davon mitgekriegt haben. Ich hätte das schon wieder vergessen. Ich habe bestimmt, wenn ich mal geguckt habe, ich bestimmt 6-mal einen Rückblick gesehen, wie sie die Leute alle weggeputzt haben. Und in anderen Sportarten auch. Da wird nochmal gezeigt, der hat da eine gelbe und da eine goldene und hier. Und mal sehen, ob er es heute auch wieder hinkriegt. Mein Gott, ehrlich, ey. Also, so das wollte ich nur noch mal kurz erwähnen.
Ansonsten haben wir was Brandaktuelles im Verlaufe der Aufnahme unseres Podcastes in dieser Sekunde quasi wird verkündet, wer neuer Sportdirektor in Mönchengladbach wird, ein mir unbekannter.
Hubert Fournier.
Ja, da habe ich auch gedacht,
was
ist das für eine liebe Kerze? Was soll das jetzt? Es ist ein gewisser Roland Firkus, wenn ich das richtig ausspreche.
Okay.
Bis jetzt in Gladbach seit 2008 Nachwuchskoordinator.
Ja, das Roland kenne ich seit langen, langen Jahren. Der ist,
wie
du schon gesagt hast, ewige Zeiten Nachwuchskoordinator. Im Grunde genommen war er vor Max da.
Im Verein.
Und hat dann, nachdem Max dann Sportdirektor wurde, das wieder weitergemacht, glaube ich, als Nachwuchskoordinator bis heute.
Okay. Also, vermutlich keine ganz doofe Entscheidung, jemanden von innen zu nehmen, wenn man ihn ohnehin schon kennt und ihm das zutraut.
Wie auch immer, also ich kann das jetzt nicht so beurteilen, welche Verbindung der Roland nach ganz oben hatte, aber die haben ja, der Max hat da wirklich ein sehr gutes System installiert. Da waren sehr viele Querverbindungen, alles, da hat ja niemand für sich gearbeitet, sondern da sind ja alles Teams gewesen und ich glaube, dass die sehr eng über alles gesprochen haben und sehr, sehr eng zusammengearbeitet haben. Gut, also was haben wir denn jetzt? Bundesliga. Bayern München
Krise. Niedergang. Krise. Krise.
Ja, das ist also sechs Punkte.
Also Nagelsmann müssen wir schon in Frage stellen, vor allen Dingen, wenn es jetzt natürlich in Salzburg 8 Stück gibt, weil Salzburg ist ja ungefähr doppelt so gut wie Bochum, würde ich mal denken.
Ja, das wäre jetzt eine. Das erinnert mich daran, als wir mit dem ersten FC Köln 1999, 2000, 5 Spieltage vor Schluss bei Hannover 96 spielen und nach 10 Minuten stand 2-0 für Hannover und dann hat unser damaliger Präsident Kaspers als Ford-Chef Europa ganz kurz mal hochgerechnet, Moment mal, wie viele Minuten, 2 Tore, wenn man das auf 90 Minuten hochrechnet, hat er eine 0-24 Niederlage antizipiert. Wir haben das Spiel dann 5-3 gewonnen nach 3-1 Rückstand und sind direkt aufgestiegen. Also ja, Bundesliga, gut, da möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen.
Ich möchte schon noch mal kurz über Bayern reden, insbesondere auch, wie ich finde, über einen sehr aufgeräumten, souveränen Julian Nagelsmann, der dann auch sofort auf dem Feld eingesteht, naja, ich hätte irgendwie auch reagieren müssen, ich bin auch mit im Boot. Also das fand ich ziemlich gut.
Ja, also alles andere wäre für mich, für mich ist das, man muss sich als Trainer nicht kasteien und muss sich nicht komplett, sagen wir mal, mehr Culpa, also geißeln, aber ein Trainer, der sich komplett rausnimmt, das geht auch nicht. Also ich meine, du bist ein Teil des Teams, du triffst Entscheidungen über die taktische Grundausrichtung, du triffst Entscheidungen über Auswechslungen und wie kann man hier und da und dort reagieren, klar. Aber das macht ja Julian schon länger und das ist eben auch, das ist natürlich auch aufgrund der Erfolge, die er mittlerweile auch in seinen jungen Jahren schon erzielt hat, aber es ist auch ein Stück Souveränität, die man hat und ansonsten. Und das hat auch was mit Glaubwürdigkeit der eigenen Mannschaft gegenüber zu tun. Sonst habe ich Diskussionen am Hals. Wie will ich denn irgendwelchen Leuten erklären, ihren Beitrag, wenn mein eigener Beitrag, wir sind ja nicht alle blöde, komplett unerwähnt bleibt. Also, ja, also was haben wir denn noch?
Dann haben wir vor allen Dingen morgen das Champions-League-Spiel in Salzburg. Meistens ist es dann ja so, der nächste Gegner kann sich ganz warm anziehen. Ich bin gespannt.
Ja, ich meine, es ist jetzt so, die Champions League interessiert mich wirklich sehr. Das macht mir großen Spaß. Aber ich gucke jetzt nicht nur danach, wie Bayern München in der Bundesliga spielt. Für mich, ich habe am Samstag zwei Krimis geguckt. Am Samstag mit meiner Tochter zusammen. Nachmittags Gladbach gegen Augsburg. Danach standen wir schon kurz vorm Herzinfarkt, weil wir natürlich mit unserem Gladbacher Lokalkolorit unsere Heimmannschaft unterstützt haben. Und nachdem das 3-2 fiel, waren die letzten Minuten alles andere als vergnügungssteuerpflichtig. Und abends haben wir uns dann Jan Regensburg gegen St. Pauli in der zweiten Liga angeguckt. Und da haben unsere Jungs am Ende wirklich Glück gehabt, nachdem sie zur Halbzeit schon 4-5-0 hätten führen müssen. Also ich habe zwei Krimis gesehen, das ist etwas, was mir gefällt halt. Ne? Also auch wenn es natürlich ganz souveräner in beiden Mannschaften Gladbach hätte es ganz anders spielen können und unsere St. Paulianer hätten in Regensburg zur Halbzeit uneinholbar führen müssen. Aber das macht eben den Fußball auch aus, dass eben solche Dinge passieren und dass es hin und her geht und vor und zurück und wie Ede Geier schon gesagt hat, wenn ein Spiel voller Leidenschaft ist, wenn man kämpft, wenn du siehst, das steht auf Messerschneide und alle geben alles, sodass dir nicht die Füße einschlafen, um ihn jetzt mal zu zitieren, dann ist es für mich auch sekundär, ob ich jetzt Erster, Zweiter, Dritter, Vierter oder Achter werde. Aber das ist das, was das Publikum verdient hat und das ist das, was unseren Sport ausmacht.
Also die zweite Liga ist ja unfassbar spannend, so dicht wie das beisammen ist. Und da finde ich, das haben wir auch schon mal besprochen, da finde ich, könnte man nicht nur aufgrund der Konstellation, sondern generell in der zweiten Liga finde ich schon, dass dieses englische Modell mit den Playoffs da Sinn macht. Weil dann hast du als Vierter, Fünfter, Sechster auch noch eine Chance aufzusteigen. So, die Erste und Zweite geht direkt hoch, dann spielt der Dritte gegen den Sechsten, der Vierte gegen den Fünften und die beiden Gewinner jeweils spielen ein Finale aus, wer noch aufsteigt. Finde ich super. Kommst du mit?
Ja, das Problem ist natürlich so, dass du jetzt nicht immer in den letzten Jahren so eine Liga hat es wie jetzt.
Nichtsdestotrotz kannst du ja dadurch dafür belohnt werden, dass du meinetwegen eine vernünftige oder sogar gute oder sogar sehr gute Saison gespielt hast und Vierter geworden bist. Ich meine, wenn du aufgrund des Torverhältnisses hier am Ende Vierter wirst, in der Liga.
Ja, wenn es so wahnsinnig eng ist, dann davon kann man aber nicht ausgehen, dass es jedes Jahr so ist. Unter Umständen hast du den Sechsten dann mit dabei, der eigentlich gar keine Verdienste erworben hat. Ne? So. Und plötzlich hat er dann doch noch Chancen. Das ist halt nicht so einfach. Aber jetzt in diesem Fall, gut, jetzt in dieser Saison, nachdem du am Anfang dachtest, der SV schafft gar nichts, versuchst du jetzt auch noch die letzten Fünkchen Zweifel durch irgendwelche Playoff-Vorschläge abzusichern. Wenn der SV doch noch Fünfter, Vierter, Fünfter werden sollte.
Ja, da denke ich eher an die Braun.
Lass ich dir durchgehen, das ist verständlich, nach dieser langen Odyssee. Aber der HSV macht wirklich einen Top-Eindruck in dieser Runde. Aber du hast recht. Nur es, wie gesagt, in diesem Jahr ist die zweite Liga ohne Worte, von der Dichte her. Aber das hat man eigentlich auch nicht jedes Jahr. Und insofern ist das auch so ein zweischneidiges Schwert. So, was ist denn jetzt hier?
Jetzt? Jetzt
telefonieren wir gleich
mal. Hast du noch was auf dem Herzen? Sonst telefonieren wir gleich mal.
Nee, das können wir auch mit.
Ja, der VAR-Einsatz, da war ja sozusagen mit beteiligt, unser Telefon.
Genau, da können wir jetzt gleich mal drüber reden. Okay. So, ich versuche mal hier aktiv zu werden.
Nee, noch nicht. Wo bin ich denn? Nein. Da, ne? Ewald, noch nicht.
Was?
Wir müssen hier mal schneiden, weil die sind noch nicht so weit. Viertel vor.
Der Anruf der Woche. Heute bei.
Dann freuen wir uns ganz besonders, dass wir jemanden sprechen können heute, den wir schon länger ehrlich gesagt auf dem Zettel gehabt haben, aber irgendwie ist es auch immer mal wieder durchgerutscht. Mir ist immer mal wieder auch aufgefallen, dass da mal was Besonderes bei den Pressekonferenzen rauskam, nicht so dieses 0815, sondern auch mal das ein oder andere, was ein bisschen anders ist. Und das mag auch damit zusammenhängen, dass unser heutiger Gast Däne ist. Ich grüße ganz herzlich nach Mainz. Hallo, Bo Svensson.
Ja, danke schön. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich erstmal, dass ihr sagt, dass die PKs auch manchmal interessanter wäre. Ich habe auch manchmal eher die Infos bekommen, dass ich nicht so aussah, als ob ich das genossen habe. Deswegen, wenn ihr da das positiv gesehen habt, dann ist das ein guter Einstieg ins Gespräch.
Na, das war für mich auf jeden Fall so. Auf jeden Fall hängen geblieben ist die Nummer mit dem Elfmeter in München. Das fand ich einfach cool, dass man einfach auch mal ein bisschen anstachelt sozusagen und nicht immer wartet, gibt es sonst noch Fragen. Also das ist mir hängen geblieben sozusagen. Und Ewald, was ist dir hängen geblieben?
Naja, also für, ich weiß jetzt nicht, was du damit meinst, Michael, dass es daran liegt, dass Bodäne ist.
Naja, weil die ja ein bisschen anderen Stil pflegen normalerweise als wir knochentrockenen Typen, ne?
Ja, ich weiß ja nicht, wie knochentrocken du dich selber siehst, aber ich hab ja nun in meiner Zeit in Mönchengladbach mit einigen Spielern aus Dänemark zusammengespielt, mit dem Allan Simonsen, mit dem Carsten Nielsen, mit Sten Tychiosen und wie sie alle heißen. Ich kenne Ulrich Lefebvre. Ulrich ist, glaube ich, verstorben, ne? Ulrich kannte ich sehr gut und ich habe auch immer einen guten Kontakt zu Morten Olsen gehabt und war auch auf den Dänemark. Also das, insofern hast du schon recht, dass das alles vielleicht ein bisschen entspannter vor sich geht. Aber ich muss sagen, ich war sehr gespannt darauf, was du machst, weil ich sehe, dass du plötzlich in der Bundesliga auftauchst, ohne vorher viele Seniorenmannschaften trainiert zu haben, gerade mal anderthalb Jahre in Liefering und dann so eine Leistung ablieferst mit einer Mannschaft, die im Grunde genommen tot war in der Saison, in der letzten Saison. Und ich habe mir das Ganze nochmal angeschaut hier. Bevor ich aufgehört habe als Trainer bei St. Pauli, hatte ich auch so ein Jahr. Da haben wir nach 14 Spieltagen mit 6 Punkten gestanden. Jetzt, dann muss ich allerdings sagen, haben wir bis Weihnachten, bis zum 17. Spieltag nochmal 5 Punkte geholt. Dann sind wir in die Winterpause gegangen mit 11 Punkten, aber mit riesem Abstand und haben die beste Rückrunde der Vereinsgeschichte von St. Pauli gespielt. Und bei dir ist es, wenn ich das richtig jetzt hier recherchiert habe, habt ihr von 39 Punkten in dem Jahr, hast du 32 Punkte in der Rückrunde geholt.
Das stimmt.
Ist die Rückrunde schon vor Weihnachten begonnen oder war das alles erst ab Januar?
Nee, das war erst ab Januar. Also ich glaube, ich kam am Ende der Hinrunde, also nach 14 Spielen habe ich schon übernommen.
Und, ach so.
Ja, und dann okay. Die drei ersten Spiele, da haben wir nur einen Punkt geholt. Und dann ist die Rückrunde angefangen und wie du halt eben sagst, da haben wir dann 32 Punkte geholt.
Also hier auf einer Internetseite sehe ich, dass du im Januar 21 eingestiegen bist. Aber du bist schon am 14. Spieltag eingestiegen.
Nee, das ging alles später los wegen Corona. Das war ja diese leicht verschobene Saison. Bo, was natürlich, wir wollen natürlich auch über die laufende Saison sprechen, aber klar müssen wir auch nochmal diesen kleinen Schritt zurück machen, weil das so außergewöhnlich ist. Also ich erinnere mich, um einen Aspekt aufzunehmen. Ich war bei euch damals noch für Sky bei dem Spiel gegen Leipzig. So, die Ausgangslage war, glaube ich, 6 Punkte. Ich habe natürlich hier und da vorher mit dem einen oder anderen auch telefoniert aus Mainz. Und ich bin eigentlich in das Spiel reingegangen und kannst dir denken, dann war noch diese Nummer um Mateta irgendwie, wo man gedacht hat, wie können die denn jetzt in der Situation noch Mateta verkaufen? Und dann war das ja sozusagen der Startschuss zu dieser Serie. Wie lange hast du eigentlich gebraucht, bis du gesagt hast, okay, ich nehme das Ding an, ich gehe die Challenge?
Ja, ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen gebraucht. Zeit ist natürlich immer relativ, aber in Fußball, in Verein, der halt natürlich eine Krise war, mir dann gefragt hat, um Weihnachten, also am 24., habe ich schon fast eine Woche gebraucht, um die Entscheidung dann auch zu treffen und war zwischendurch schon auch, muss ich ganz ehrlich auch sagen, nicht so klar, dass es der richtige Schritt wäre für mich. Wie der Ewald früher gesagt hat, war ich bei Liefering, der natürlich so ein bisschen Satellitverein ist in Red Bull Konstrukt und habe eigentlich da eine eher klarere Zukunft vor mir gehabt. Aber es war halt viele Sachen zu beurteilen und einzuschätzen und dass es einfach dazu geführt hat, dass es lange gedauert hat und auch, dass ich auch ein Typ bin, der der oft gerne nochmal nachdenkt, auch weil es natürlich eine sehr große Entscheidung war. Und deswegen war ich ein bisschen hin und her. Und am Ende, kann man natürlich sagen, das musste einfacher gehen, weil ich war lange in Mainz, Herzensverein und so weiter. Aber es war genau auch deswegen schwer für mich, nicht einfach eben hier zurückzugehen und sagen, ja, ich übernehme halt Mainz, weil meine Vergangenheit und ich habe eine besondere Verbindung. Nee, weil ich musste natürlich auch davon überzeugt sein, dass die Qualitäten und Fähigkeiten, die ich habe, zu der Lage passt, was Mainz halt auch braucht. Und nicht nur, dass ich halt auf meine Visitenkarte Bundesliga-Trainer halt schreiben konnte. Mir war es einfach wichtig, dass die Möglichkeiten da waren, dass sie auch einen guten Job liefern konnten. Und da habe ich ein bisschen Zeit gebraucht.
Ihr standet in der Tabelle, das muss man sich mal vorstellen, noch hinter Schalke. Also ihr hattet 6, Schalke hatte 7 Punkte. Da hat auch keiner mehr was drauf gegeben, ja. Kann man das ausblenden oder übernimmt man auch schon, muss man diese Gedanken ausblenden, wir machen jetzt hier irgendwie das so gut wie irgendwie möglich und wahrscheinlich wird es aber nicht reichen? Oder hat man irgendwie die Vision, mir alles völlig egal, ich starte hier bei Null und wir gucken, was geht?
Ja, aber ich glaube nicht, man ausblenden, das kann man natürlich nicht, weil das wäre ein bisschen utopisch zu denken, dass die Tabelle spielt erstmal keine Rolle. Wir schauen alle, wie viele Spiele noch da sind. Viele fangen an zu rechnen. Aber das war halt nicht die Herausforderung. Die Herausforderung war erstmal, so einen Alltag zu finden, wo wir überhaupt die Möglichkeit haben, da in der Bundesliga mitzuhalten. Und in einen Alltag gehört halt eine besondere Kultur und es geht halt direkt um den zu pflegen. Heißt, wir brauchen erstmal Spieler und Menschen, die gern hier vor Ort sein und auch finden, dass die nicht gezwungen werden, zur Arbeit zu kommen, aber da auch mit Freude hinkommen, weil es macht jetzt wieder Sinn und es macht auch Spaß. Und mit Spaß ist halt nicht, dass wir Witze dann machen und so weiter, aber wir haben ein gutes Miteinander und wenn wir zum Beispiel trainieren, dann machen wir es halt auch richtig und mit der absolute Lust und Wille, die Sachen optimal halt zu machen. Das ist erstmal da, wo ich gebastelt habe, weil das war, solche Basics waren halt nicht vorhanden, wo ich gekommen bin. Da habe ich eine Woche, 10 Tage auch gebraucht, um erstmal für mich zu erkennen, nicht so viel, wie geht's halt darum, jetzt, dass wir wieder Fußballspiele gewinnen? Nee, wie geht's halt wieder darum, dass wir eine Mannschaft oder eine Gruppe von Menschen hier bekommen, die auch bereit sind, füreinander durch Feuer zu gehen. Und das machst du einfach nicht, wenn du eine große Rede hältst und so weiter. Das ist halt diese Pflege von dem Alltag, der extrem wichtig ist, weil das ist eine Kulturfrage. Und nur mit der richtigen Kultur und dieser Herangehensweise, ja, da kannst du wieder die Hoffnung machen, dass du anfängst, bessere Leistungen, konstantere Leistungen dann auch abzurufen und dann im Endeffekt auch anfängt, vielleicht auch mehr zu punkten und mehr Spiele auf deine Seite zu ziehen.
Also ich hatte das eben nicht so ganz verstanden, als du sagtest, du musstest um Weihnachten rum noch überlegen, weil ich dachte, du hättest sie schon nach dem 14. Spieltag übernommen. Aber das war ja der 14. Spieltag und der 15. war ja erst im Januar. Ich habe es mir gerade noch mal angeschaut.
Aber wir haben 14 Spiele gehabt. 14 Spiele.
Genau. Ja, genau. Und dann der 15. Spieltag kam dann erst im Januar. Aber ich finde das sehr, sehr schön, wie du das gerade gesagt hast, weil ich glaube, das ist das Entscheidende. Die Frage, die Michael jetzt gerade gestellt hat, die stellen sich ja viele. Ja, wie habt ihr euch da rausgeholt und wie habt ihr euch fokussiert? Und ich finde, dass du genau das Richtige gesagt hast, was für einen Trainer zählt. Da zählt nicht, an jedem Wochenende auf die Tabelle zu schauen und den Druck zu kultivieren und Angst zu schüren und sich zu fragen, warum, wieso, weshalb, sondern sich auf das zu fokussieren, was du beeinflussen kannst. Wie spiele ich das nächste Spiel? Wie trainiere ich es? Wie organisiere ich meine Defensive? Welche Spieler stelle ich auf den Platz? Mit welcher Taktik arbeite ich? Und überall, alles, was ich beobachtet habe in all den Jahren, sieht man, dass da, wo Trainer sich auf so etwas fokussieren und nicht Hochrechnungen machen, dass sie wirklich ihren Einflussbereich nutzen und erweitern, um jeden Einzelnen besser zu machen, die Mannschaft besser zu machen, dass es dort auch erfolgreich läuft. Und ich glaube auch nicht, dass es ansonsten möglich gewesen wäre. Sehe ich das richtig?
Ja, genau. Das ist genau der Rezept, und der hört sich einfach an, aber ist nicht einfach. Es ist so, wie wir auch als Menschen ticken. Wir wollen uns sehr gerne in Vergangenheit und Zukunft uns bewegen. Zukunft, weil es irgendwelche Sicherheit, zum Beispiel auch im Fußball, holen wir jetzt 7 Punkte aus den nächsten 4 Spielen, dann ist alles gut. Ja, aber
ja, genau.
Das bringt dir nicht viel. Oder hätten wir nur aus den letzten 4 Spielen 7 Punkte geholt, dann. Ja, aber wir wollen das gerne, und der Gehirn, der will gern weglaufen in beide Richtungen, aber wie du auch selbst gesagt hast, es geht darum, die Sachen zu beeinflussen, die man beeinflussen kann. Und das ist halt, was direkt vor der Nase halt ist. Und das ist manchmal unangenehm, weil das treibt dir in der Verantwortung. Und kannst halt überlegen, ja, wenn ich jetzt die Entscheidung, was für Auswirkungen hat es dann? Aber deinen ganzen Fokus da zu legen, ist absolut der Schlüssel. Und klar gibt's auch, man muss auch planen und so weiter, aber für Sachen, die man eh nicht beeinflussen kann, soll man versuchen, so wenig Energie zu verschwenden wie möglich. Und so ist die Kommunikation auch gegenüber die Mannschaft, obwohl ich natürlich auch weiß, dass jeder die Tabelle lesen kann und jeder auch versteht, dass wir müssen mehr als 7 Punkte holen in der Rückrunde, um nochmal ein Jahr in der Bundesliga zu spielen. Aber es ist, ja, es hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber es ist eigentlich egal, ob wir 7 oder 20 oder 28 Punkte geholt haben in der Hinrunde. Die Arbeitsweise muss eigentlich der gleiche sein. Und der Ehrgeiz muss der gleiche sein. Und die Ansprüche, die wir im Alltag zueinander stellen, müssen die gleichen sein. Und viele denken, ja, weil wir so wenig gepunktet haben oder wir so viel gepunktet haben, dann müssen wir genau und so das verändern oder das. Eigentlich ist der Arbeitsweise und der Denkweise ist eigentlich der gleiche und nicht abhängig von Ex-Anzahl Punkte oder was vor 3 Wochen am Samstag da passiert ist. Man muss natürlich davon lernen und so weiter, aber die Herangehensweise, wie man mit den Dingen umgeht, der ist in der Kern eigentlich das gleiche immer.
Als du gekommen bist, war es ja schon eine, nicht nur wegen der Punkte, sondern wegen diverser Dinge, die sonst so gelaufen sind um Mainz herum, eine extrem schwierige Situation. Wie war so der Anfang mit der Mannschaft dann? Waren die vielleicht sogar dankbar, so jetzt kommt einer und wir wissen, wo es lang geht? Wie waren die ersten Begegnungen?
Ja, ich glaube, das weiß der Ewald auch. Es ist natürlich immer so ein bisschen abtasten, na, wie ist er und wie sind die Jungs und was kann ich von diesem Typ dann erwarten und so weiter. Die ersten Tage, die sind, weiß nicht, komisch oder auf jeden Fall muss man erstmal auf Wellenlänge dann auch kommen. Aber ich finde, das ist sehr schnell dann auch passiert, weil wenn ich mir was vorgenommen habe von Tag 1 und was ich mir auch klar überlegen müsste in diese Woche, wo ich dann auch für mich Zeit genommen habe, bevor ich das Job halt übernommen hat, war, wenn ich das mache, dann mache ich das auf meine Art und Weise, wo ich denke, dass ich meine Stärke habe. Ich kann nicht jemand anderes spielen oder irgendwas die Mannschaft versuchen zu geben, nur weil jemand anderes vielleicht denkt, dass es richtig ist. Ich muss halt mir selbst treu bleiben. Und diese Klarheit, glaube ich, hat die Mannschaft schon geholfen. Sowohl von was ich erwarte im Alltag, von Respekt gegenüber und was ich halte für eine Mannschaft halt wichtig ist, von der Mentalität an Training und wie wir halt umgehen miteinander am Spieltag, im alle, was wir halt machen, mit Rückschläge und so weiter. Das habe ich ziemlich früh, wenn nicht kommuniziert, dann glaube ich auf jeden Fall, dass die Spieler ziemlich früh auch verstanden haben, dass innerhalb dieser Linien arbeiten wir hier. Und es sind kein Raum für was anderes. Also es ist ziemlich unmissverständlich, was hier gefordert ist und was hier vorgelebt werden muss. So diese Klarheit als Trainer, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig zu haben. Und das, glaube ich, hat die Mannschaft am Anfang schon geholfen.
Jetzt haben wir hier den lockeren Dänen angekündigt, ne? Das wussten wir aber natürlich vorher auch schon. So ganz locker ist es dann doch nicht. Also bist du so eine kleine Mixtur? Du bist ja auch schon sehr lange in Mainz, Deutsch-Däne, oder wie siehst du dich?
Ja, kann man beschreiben, so wie es ist. Das ist jetzt von klar Regeln, dass es jetzt Strafen gibt und alles mögliche, gar nichts. Also ich habe echt, glaube ich, teilweise die Regeln echt ein bisschen gelockert, weil für mich haben die keinen Sinn gemacht. Also ich müsste einfach einen Weg finden, wo ich meine Überzeugung habe, dass ich finde, so muss eine Mannschaft arbeiten. Ja, und das harte Arbeit und gute Trainingsmentalität dazugehört, das ist hoffentlich nicht nur für Dänen oder Deutschen, das glaube ich, ist für so eine Elite-Milieu, die halt vorhanden ist in einem Top-Fußballverein, ein Stück weit normal. Und trotzdem glaube ich nicht immer, dass es selbstverständlich ist. Und das ist natürlich auch meine Aufgabe, das zu fordern, dass wir außerhalb dem Platz immer noch Spaß und Lockerheit und alle das braucht, um eine gute Gruppe, Atmosphäre zu pflegen. Das ist auch vollkommen klar. Aber wenn wir trainieren und wenn wir spielen, geht's halt ernsthaft zur Sache. Und diese Mischung ist extrem wichtig zwischen Ernsthaftigkeit und Lockerheit. Weil Fußball ohne Spaß, da wirst du, glaube ich, auch schwer haben, erfolgreich zu spielen.
Die Strafen hast du geändert, wahrscheinlich, weil dir die ein oder andere auch nicht passt. Also wenn der Boulevard hier mal gut informiert war, dann hast du ja angeblich für die gelben Karten, die du kassiert hast, auch Strafe zahlen müssen. Stimmt das?
Da habe ich Strafe bekommen, ja. Zu Recht.
Da darfst ruhig sagen, wie viel. Wir sind ein ganz kleiner Kreis, der hier zuhört.
Bitte nochmal, habe ich nicht gerade verstanden.
Ich sag, wir sind ein ganz kleiner Kreis hier. Also darfst ruhig sagen, wie schmerzhaft es war. War es noch dreistellig oder war es nicht so schlimm?
Ja, das verrate ich lieber nicht.
Okay. Das bleibt intern. Okay. Lass mich mal kurz da einklinken. Also ich glaube, du hast, dieser Gedanke, Michael hat gerade nach Klarheit gefragt. Ich glaube, was du damit meinst, das ist nicht in erster Linie diese Regeln, von denen immer jeder gerne redet. Natürlich müssen Regeln sein. Du kannst jetzt nicht immer 3 Minuten vor Trainingsstart kommen. Du musst dich an bestimmte Dinge halten, damit du vernünftig vorbereitet bist. Und wenn man 5 Minuten zu spät zum Training kommt, dann habe ich immer gesagt, naja, stell dir mal vor, du kommst 5 Minuten zu spät zum Zweikampf. Da reichen schon 2 Sekunden. Also so eine gewisse Disziplin muss ja da sein. Aber ich glaube, die Klarheit, die du meintest, wenn ich das richtig verstehe, da geht es mehr um die Beziehung, die man untereinander hat, zu den Spielern. Da geht es mehr um die Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das mitentscheidend ist für den Erfolg eines jeden Trainers, aber auch einer jeden Führungskraft in anderen Zusammenhängen, in einer Firma oder in wo auch immer, ist das Vertrauen, was man untereinander hat. Dass man eben sich gegenseitig respektiert und sich gegenseitig zu Wort kommen lässt und man eine offene Kommunikationsebene hat, auf der Basis von klaren Regeln, die natürlich logisch sind. Aber habe ich das richtig so verstanden?
Also das ist sehr, sehr gut beschrieben. Das ist genau das. Und du weißt es auch selber, so eine Fußballmannschaft ist mittlerweile echt eher auch ein globales Konzept. Da kommen halt Spieler aus Asien, Südamerika, überall in Europa, also es kommen so viele unterschiedliche Kulturen dann auch zusammen, unterschiedliche Alter, Das sind Familienväter, das sind junge Kerle mit 18 und sie sind total unterschiedlich und auf der Oberfläche halt sehr, sehr unterschiedlich. Aber diese Akzeptanz auch von die Unterschiede, die halt zwischen denen sind, ist extrem wichtig, um was Größeres halt herauszuwachsen. Die sind alle voneinander abhängig. Und wenn man es dazu beibringt, dass man dieses Verständnis für einander dann auch bekommt, ja, da kann man echt viel dann auch gewinnen dadurch. Und das ist, was ich meine mit Klarheit, wie du genau sagst, es ist jetzt nicht Handy da oder Handy da, es ist eher diese grundlegende Respekt und Akzept, dass jede wertvoll sind und jede halt auch eine wichtige Rolle spielt, um einander halt besser zu machen. Und es hört sich so banal an, aber man muss sich das nur vorstellen. 25, natürlich auch ja, gewisse Egos dabei und halt einer ist in Frankreich aufgewachsen, unter arme Verhältnisse, musste sich den ganzen Weg nach oben kämpfen. Einer ist in Asien unter harte Trainingsbedingungen aufgewachsen oder was weiß ich. Einer ist in Dänemark aufgewachsen, wo es halt ein bisschen anders. Das führt natürlich dazu, dass man sehr unterschiedliche Charaktere dann auch haben. Aber den zusammenzuführen und ein Verständnis füreinander dann zu bekommen, das ist einer der spannendsten Teile von diesem Job. Ja, es geht natürlich um Fußball, aber Fußball ist der Plattform. Am Ende geht es darum, Menschen zusammenzuführen und dafür zu sorgen, dass die halt als Gruppe gut funktionieren. Das ist der Kern in das Job, das wir machen. Und deswegen ist es auch, hat sehr, sehr viel Ähnlichkeiten mit anderen Führungsrollen, Jobs, die halt in der Gesellschaft gibt. Unser ist natürlich von Medien viel überwacht und es geht halt am Ende um Sport, aber diese Führungsebene, eine Gruppe zu führen, das ist das A und O und das Kern in das Job, die wir halt auch machen.
Aber dazu musst du hast gerade über viele einzelne Spieler gesprochen, dazu musst du aber auch wissen, musst du das ja auch wissen über die Spieler. Ich gehe mal davon aus, dass du das ein oder andere Einzelgespräch natürlich geführt hast. Ich meine, es ist ja nicht so, dass das alles im Internet steht, was der Einzelne erlebt hat, wie er aufgewachsen ist, sondern das ist doch die wichtigste Arbeit vorher, bevor du dann die Menschen zusammenführst, dass du sie überhaupt erst einmal verstehst und weißt, mit wem hast du es eigentlich zu tun.
Ja, das ist extrem wichtig. Also man kann natürlich sagen, wo ich übernommen habe ich die Gruppe zusammengestellt. Ich achte extrem viel, jetzt wo wir mir Spieler verpflichten, dass ich halt, klar kann ich Bilder sehen und wie die kicken und so weiter, das ist extrem wichtig, aber dass wir Menschen hier reinbekommen, wo wir uns vorstellen können, dass die sehr, sehr gut zu uns passt, da lege ich extrem viel Wert drauf. Und das kann man nicht unterschätzen. Es ist halt so, wenn du eine 28-Jährigen hier reinbekommen, dann ist er schon geformt. Ich werde ihn jetzt nicht grundsätzlich verändern können als Mensch. Deswegen ist auch wichtig, dass er menschlich zu uns dann auch passt.
Wann passt er denn? Wann passt er denn aus deiner Sicht?
Ja, erstmal finde ich, dass es extrem wichtig ist, dass er versteht, um was es geht hier in Mainz und dass er versteht, wie ich halt ticke und was ich halt finde wichtig für Werte hier und dass er dann auch richtig Bock haben das anzunehmen. Das ist so grundsätzlich erstmal und die anderen Sachen, ja, da quatscht man, das ist so auch. Ich kann viele Prioritäten hier auch aufzählen, aber unter so einem Gespräch, der halt ein paar Stunden dauern, dann bekommt man auch so ein Gefühl. Ich habe natürlich Erfahrungen hier aus Mainz von meinen ganzen Jahren auch als Spieler und ich finde, dass es auch ja mehr Menschentypen gibt es natürlich, die auch hier hinpassen. Aber ich finde es wichtig, dass jede Spieler auch versteht, dass es hier erst um die Mannschaft geht und dass Mainz keine Zwischenstation ist, um nur zu einem größeren Verein erstmal zu kommen. Das kann natürlich immer passieren, aber dass man in erster Linie auch totaler Bock und Lust hat auf das Projekt hier.
Ich stell mir das von außen. Das ist ja also eine dieser Fragen, die man sich auch gerne mal als Journalist stellt. Wie funktioniert das genau? Du musst das ja irgendwie auch für dich organisieren mit den Einzelgesprächen. Also wenn du irgendwo neu in den Club kommst, du kommst nach Mainz als Cheftrainer, dann hast du ja einen Mega-Stress, was alles auf dem Zettel steht. Und dann musst du da irgendwie nochmal 30 Gespräche irgendwie einbauen. Wie hast du dich da organisiert? Also jetzt musst du irgendwie stressen zu wissen, ich muss jetzt heute Abend um 12 muss ich noch mit Baku reden oder so. Ja,
so habe ich mir das nicht organisiert, dass ich eine Liste hatte und mit denen habe ich schon und mit denen habe ich schon und mit denen. Also ich habe natürlich auch Co-Trainer dabei und wir kamen in eine Phase, wo es direkt losging mit Spiele. Also nach meinem Amtsantritt war ich, glaube ich, war 3 oder 4 Tage bis zum ersten Spiel. Und bis das Spiel 30 Gespräche zu führen, weiß ich nicht, das bekomme ich auch nicht hin. Also ich habe es nach und nach versucht, mit jeder halt auch zu sprechen und nicht so eine Liste einfach gemacht und mit denen habe ich schon. Klar, wenn man sowas übernimmt, gibt es einfach extrem viel um die Ohren. Ja, und viele Sachen, die man halt auch machen sollen und müssen. Aber im Endeffekt geht es auch darum, was ich halt finde, passt in der Situation. Und deswegen habe ich, kann mich immer noch erinnern, ich kam in der Kabine rein und habe mir eigentlich vorgenommen, viel zu sagen. Mhm. Aber ich habe dann alle Spieler begrüßt und gespürt, das ist jetzt auch nicht unbedingt angebracht. Also mein Gespür war einfach, sondern lieber rausgehen und einfach trainieren und losgehen mit der Arbeit und dann nicht so viel quatschen. Also das ist schon auch wichtig, glaube ich, dass man sich verlässt auf dem Bauchgefühl und das mache ich auch immer noch. Aber da in dem Moment, das war ziemlich klar für mich, ich habe eine lange Liste mit, weiß nicht, wie viele Punkte ich gerne angesprochen hätte, aber es war in dem Moment nicht angefragt, jetzt 20 Minuten Rede da zu halten. Deswegen ist es bei 45 Sekunden geblieben. Und nach und nach habe ich dann auch mit den Spielern gesprochen. Du löst halt auch nicht alle Probleme am ersten Tag. Du löst es auch nicht, wenn ich mit alle 30 Spielern am ersten Tag gesprochen hatte, dann könnte ich das abkreuzen im Buch und sagen, oh, Job gut gemacht, aber damit ist halt auch nichts gelöst. Es muss auch ein Stück weit organisch ablaufen, glaube ich.
Ja, ich glaube, dass du hast das eben so schön beschrieben, du kommst in die Kabine rein. Ich habe sowas ja auch öfters erlebt. Du fängst neu an in einem Club, du weißt nicht genau, vielleicht kennst du den einen oder anderen Spieler aus der Vergangenheit und so weiter. Aber du weißt im Grunde genommen nicht, was denken die jetzt, was erwarten sie von dir, wofür halten sie dich? Wenn ich irgendwo hingekommen bin, dann eilt einem ja auch einen Ruf voraus. Jetzt bist du noch jung als Trainer, aber so etwas passiert immer, man ist ein bisschen unsicher. So. Und ich glaube, nur Einzelgespräche, das funktioniert ja nicht. Ne? Also, und ich glaube, dass dafür deine Spielertätigkeit, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Wenn du dein Bauchgefühl, ich meine, woher kommt dein Bauchgefühl? Du gehst in eine Kabine. Natürlich kannst du nicht für alle Spieler sprechen, weil du bist so, wie du bist. Und es gibt sicherlich auch andere Spieler, die irgendwie anders sind und die vielleicht noch mehr Zuspruch brauchen oder die Dinge anders erleben. Aber wenn du das Bauchgefühl hast, Moment, wenn ich jetzt hier eine halbe Stunde rede, du bist selbst Spieler gewesen. Mhm. Klar, wie gesagt, du kannst es nicht alles hochrechnen für jeden Spieler, aber dieses Gefühl ist doch, glaube ich, etwas super Wichtiges. Und für mich ist das Entscheidende immer gewesen, was passiert denn auf dem Trainingsplatz? Denn nicht in der, jetzt nicht, wie organisiere ich jetzt das Training, sondern wie gehe ich miteinander um? Wie arbeitest du auf dem Platz? Ich glaube, dass das doch das Entscheidende ist. Du kannst Gespräche führen bis zum Abwinken und jeder Einzelne geht dann raus. Oder war ein tolles Gespräch mit dem Spieler. Anschließend gehst du auf den Platz, guckst ihn mit dem Arsch nicht mehr an, kritisierst ihn nach jeder Situation man hat plötzlich ein ganz anderes Gefühl, wie die tägliche Arbeit abläuft. Und ich glaube doch, dass das das Entscheidende ist. Wie du hast eben gesagt, du willst Werte haben. Du lebst ja bestimmt auch diese Werte, auch in deiner Kommunikation während der täglichen Arbeit den Spielern gegenüber.
Ja, ganz so sehr, sehr schön beschrieben einfach. Also das merke ich auch selber an mir, dass diese Vergangenheit als Spieler, und ich war bestimmt auch kein Spieler, der immer so einfach war, als Trainer zu haben, sehr anspruchsvoll und auch mit Temperament da und so weiter und auch meine Meinung. Ich sage nicht in alle Aspekte, es ist kein Vorteil jetzt, dass ich Spieler war, aber ich merke das schon in einige Situationen und zum Beispiel bei meiner ersten Begegnung mit der Mannschaft war das ganz klar. So kam es von innen, was würde ich selber gern haben oder was würde ich selber denken, wenn einer da steht und erstmal eine Rede hält, 20 Minuten lang, und das würde ich nicht gut finden. Das ist so wie eine der schwierigsten Einheiten in der Woche, das weiß jeder Trainer, ist Spielersatztraining. Wie geht man halt mit den Spielern, die am Tag davor sehr enttäuscht war, dass die nicht länger gespielt hat oder gar nicht gespielt haben. Also da braucht man auch sehr, sehr viel Fingerspitzgefühl und da braucht man vielleicht nicht so überreagieren, wenn ein Spieler sich über einige Situationen aufregt und so weiter. Da braucht man wenn man erstmal in der Situation, und da war ich nicht oft, aber ich war schon ein paar Mal im Spielersatztraining, dann weiß man auch, dass es nicht so schön ist, diese Einheit, weil der muss halt auch intensiv sein und du hast eigentlich keinen Bock drauf, und da braucht dein Trainer ein gewisses Gefühl dafür mitzubringen. Das ist nur so ein Beispiel, aber es ist in alle Aspekte, muss man sich schon auf das Gefühl sich dann auch verlassen, und das mache ich auch total. Ich rede auch mit den Athletiktrainern, wir müssen die Belastung heute haben und wir müssen genau mit den Analytiker halt sprechen, wir brauchen das und das zu trainieren und so weiter. Im Endeffekt kommst du raus auf den Platz und spürst, ja, aber die wirken platt oder die sind halt nicht reif für diese Inputs heute. Ich soll eher einfach die spielen lassen. Ich soll die Klappe halten oder umgekehrt. Wir haben eigentlich gesagt, wir machen nur heute Spiel. Und die brauchen schon Impulse auch von mir, dass ich aktiv sein muss. Und das ist sowas, das planst du nicht, aber du musst halt dich auch auf dein Gefühl dich verlassen. Weil im Endeffekt ist das auch entscheidend über, ob du als Trainer dann auch Qualität hast und deine Individualität dann auch mitbringen kann.
Also wenn ich jetzt nochmal diese Rückrunde mir anschaue, diese 32 Punkte letzte Saison, das während ihr vorher einen Sieg, 4 Unentschieden, 12 Niederlagen hattet, hat man, gut, jetzt da sind noch ein paar, 3 Spiele von dir mit dabei gewesen, mit, glaube ich, einem Sieg oder ein Unentschieden, 2 Niederlagen.
Ja.
Aber dann habt ihr in der Rückrunde ab dem 18. Spieltag 9 Siege, 5 Unentschieden, 3 Niederlagen. Das ist ja, ich meine, Fünfter in der Rückrundentabelle. So, jetzt hast du gesagt, eigentlich ist die Herangehensweise an die tägliche Arbeit immer die gleiche. So, jetzt ist es natürlich, die Rückrunde ist natürlich so gewesen, dass ihr mit dem Rücken zur Wand standet. Und dass jeder Tag etwas Besonderes ist, ne, weil du weißt, du gewinnst zwar oder holst mal Punkte, aber du weißt, es muss immer weitergehen. Da musst du jetzt nicht besonders drauf hinweisen. Aber nachdem ihr dann in die neue Saison gegangen seid und diesen unglaublichen Erfolg erzielt habt, ist es ja auch im Grunde genommen, wenn ich das mal so sagen will, eigentlich auch weitergegangen. Natürlich seid ihr jetzt nicht Dritter, Vierter, aber nach 22 Spielen habt ihr 31 Punkte und seid 3 Punkte weg vom Vierten, der sicherlich jetzt nicht unbedingt so viele Punkte hat, wie er sich das wünscht. Aber Ist es nicht etwas anderes, wenn man aus einer erfolgreichen Rückrunde kommt, dann geht man in eine neue Saison hinein? Also dieser Gedanke, wie halte ich diese Spannung aufrecht? Weil, ne, das ist ja so, Bayern München muss an jedem Wochenende funktionieren. Und sie schaffen es auch über Qualität, über ich weiß nicht was. Es gibt ja so, also Mannschaften, die immer erfolgreich sind, müssen ja, bleiben ja auch erfolgreich. Und wie na, das ist ja auch ein großer Spagat. Auf was kommt es da besonders an, dass du sagst, naja, die Herangehensweise ist dieselbe, aber das musst du ja hinkriegen. Wodurch?
Ja, das ist natürlich eine andere Aufgabe. Also man kann sagen, in der Rückrunde hat der Tabelle uns automatisch Druck gemacht. Also selbst nach Siege müssten wir das nächste Spiel eigentlich auch gewinnen. Und dadurch war der Antrieb kam automatisch. Wir können jetzt nicht nachlassen nach dem Sieg. Wir können jetzt nicht einfach zufriedenstellen mit was wir die letzten Spiele gemacht haben. Und das war natürlich anders, wenn du in eine neue Saison dann auch startest. Und deswegen war die Herausforderung auch für uns ein paar Mal schon bis jetzt in der Saison, diesen Antrieb dann auch zu halten. Weil es auch klar ist, als Mainz 05 oder als kleiner Verein, um erfolgreich in der Bundesliga zu spielen, ja, dann musst du halt ganz oft am Limit agieren. Das fordert halt extrem viel von einer Gruppe. Und das ist auch nicht so einfach zu erklären, wie hältst du immer dieses Niveau oder diesen Antrieb, aber es ist wahrscheinlich eine Mischung aus mehr Sachen. Es ist, ich glaube auch, dass es wichtig ist, selbst im Sommer mit dieser erfolgreichen Rückrunde dann sich auch nicht davon blenden zu lassen. Sagen, ja, jetzt wo die Spieler es so gut gemacht haben, jetzt behalten wir die alle und wir halten einfach komplett die Mannschaft zusammen. Du brauchst halt auch neue Reize dazu zu setzen, dass neue Spieler, sage ich, unbelastet oder belastet, wie man das haben will, reinkommt. Und dass man halt auch im Training versucht, dann ein bisschen andere Sachen halt einzubauen. Abwechslung auch da drin ist. Ich muss vielleicht auch meine Ansprachen so ein bisschen ändern und so weiter und so fort. Aber dass du schon versuchst, die Werte, die sollen gleich bleiben, aber du musst es auch immer ein Stück weit versuchen, interessant zu halten für die Jungs. Und der Geschichte ist natürlich ein anderer, die ich als Trainer dann auch erzählt. Wenn in der Rückrunde muss ich keine Geschichte erzählen, weil die haben
Nein, Rücken ist klar.
zur Wand.
Und sagen, ist klar, aber wenn
ich muss nicht sagen, wenn ihr heute verliert, dann steigt ihr ab, das wissen die selber.
Nein, ist klar, aber es gibt ja Situationen, ich habe das oft erlebt, auch bei anderen Mannschaften, dass sie aus dem Gefühl einer Sicherheit eine gewisse Entspannung zulassen. Und das kann man ja jeden Tag haben. Ich kann es zulassen, dass Leute zu spät kommen. Ich kann es zulassen, dass ein Trainingsspiel vielleicht nicht scharf genug ist. Ich kann es vielleicht auch zulassen, dass jemand nicht hinterherläuft und ich greife nicht sofort ein. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es dann auch schwer ist, wenn man eine Zeit lang es hat schleifen lassen, auch was Disziplin angeht oder was dein eigener Einsatz angeht, mal ein Einzelgespräch und plötzlich, wenn es dann nicht läuft, fängt man wieder an. Ist es nicht eigentlich so, dass man auf diese Kleinigkeiten, auf die Details gerade dann achten muss, wenn man den größten Erfolg hat?
Extrem, extrem. Also weil es geht so schnell. Das ist wieder auch das, was ich weiß nicht, ob du deine Spieler gesagt hast. Ich habe es von vielen Trainern gehört und ich weiß es auch selber als Spieler. Bist du nicht bereit von Anfang an? Dann ist es schwer, irgendwie zurückzufinden im Spiel.
Genau.
Und das ist das Gleiche. Also wenn du plötzlich sagst, ja, aber jetzt haben wir so, jetzt können wir auch mal da ein bisschen locker lassen und vielleicht nicht so viel und nicht so intensiv trainieren oder ein bisschen nur. Und das führt einfach nur dazu, dass du diese Vorteil vielleicht, diese kleine Vorteil, die du hast über den Gegner, halt verlierst. Und dann kippt es halt schnell. Zum Beispiel war es auch hier der Grund, warum ich mir sehr geärgert hat am Ende dieses Jahr der Hinrunde, wo wir haben ein super Spiel, wir haben englische Woche, haben super Spiel am Dienstag gegen Hertha BSC, dass wir dann auf 24 Punkte dann auch kamen, was 24 Punkte in eine Hinrunde ist sehr, sehr gut. Also, und haben wir 4 Tage später in Frankfurt gespielt und muss sagen, die 4 Tage habe ich nicht optimal benutzt, um den Reiz vielleicht groß genug zu machen, auf 27 zu kommen. Weißt du, und halt nochmal zu performen. Ja. Und deswegen habe ich auch so gehadert mit mir selbst danach, weil ich gemerkt habe, der Job, den ich gemacht habe, die 4 Tage, war nicht gut für die Vorbereitung. Es kann sein, dass wir immer noch hätte verloren können. Aber ich habe ganz klar das Gefühl gehabt, dass ich als Trainer da nicht darauf geachtet haben, auf die Kleinigkeiten, auch nochmal, okay, jetzt haben wir diese Siege und wir genießen, weißt du, einfach dran geblieben bin. Und das ist halt auch diese Erfahrung, die macht man halt auch immer und man lernt auch aus sowas, aber das ist extrem wichtig, halt auch dran zu bleiben und genau auf diese Kleinigkeiten zu achten, um weiter die Mannschaft oder die Gruppe bei Temperatur zu halten.
Also, wir müssen langsam, denke ich mal, zum Schluss kommen. Deine Zeit ist auch begrenzt. Aber Ewald, brennt noch eins auf den Nägeln, glaube ich. Ein darf er noch.
Ja, gut. Also, wir wollen dich nicht davon abhalten, weiterzuarbeiten, um auf die Details zu achten. Sonst springt dir deine Pressesprecherin ins Gesicht. Aber ich, die Heimbilanz in dieser Saison mit 24 Punkten an 4. Stelle hinter Bayern München, Leipzig und Dortmund 27, ist natürlich schon ein eklatantes Fund. Demgegenüber steht natürlich schon eine relativ bescheidene Auswärtsbilanz. Kannst du da noch einen Satz zu sagen? Da habt ihr ja eine gute Aufgabe noch, ne?
Ja, das haben wir auf jeden Fall. Wir haben Gott sei Dank zuletzt in Freiburg ein besseres Spiel hingeliefert und mindestens einen Punkt gesammelt. Aber da gibt es natürlich mehr Gründe. Fakt ist, dass wir bessere Spiele und bessere Leistungen abgeliefert haben. Ich finde, am Anfang der Saison war es erstmal auch eine Umstellung wieder, mit Fans zu spielen. Also nach einem ganzen Jahr mit diese Geisterspiele hat man wieder gemerkt, wo es eigentlich im Grunde genommen egal war, ob man auswärts oder zu Hause gespielt haben. Ich fand, sobald wir am ersten Spieltag haben wir diese große Corona-Ausbruch bei uns gehabt, wo wir Hälfte der Mannschaft haben wir nicht zur Verfügung gehabt. Aber da saßen halt 10.000 Leute und wir müssten gegen Leipzig spielen. Und wir haben gemerkt, was für einen Schub das gibt, wenn plötzlich die in deinem Rücken dann auch stehen. Ja? Und wir haben das nur über die Emotionen und über diese Verstärkung von den Fans wirklich gezogen am Ende. Gleichzeitig 7 Tage später haben wir in Bochum gespielt, genau umgekehrt, alle gegen uns und wir haben kein Land gesehen. Und das lag auch viel an die Zuschauer. Also am Anfang der Saison schon war es so. Und jetzt kann man das nicht mehr als Ausrede dann auch nicht sagen. Wir haben zu unkonstant dann auch gespielt und das lag halt an der Rhythmus. Zu Hause gewonnen, gute Ausgangsposition und dann halt nicht das bestätigt. Ich fand, einige Auswärtsspiele waren okay, aber oft war es so, dass wir schon es gewirkt hat, als ob wir ein bisschen nachgelassen haben, weil in viele von den Auswärtsspielen, wo wir nicht gewonnen waren, war absolut mehr drin. Zum Beispiel das Spiel in Frankfurt, das lag eher an mir. Wir haben Spiel knapp in Stuttgart verloren, wo halt mehr in der Luft lag. Wir haben auch in Leverkusen echt eine gute erste Halbzeit gespielt und so weiter. Also es war überall schon, das hätte viel mehr sein können. Und vielleicht waren wir nicht ehrgeizig oder nicht heiß genug drauf, nochmal den nächsten Schritt zu machen. Und gleichzeitig haben wir immer nach diesen schlechten Auswärtsspielen eine Reaktion dann auch im Heimspiel gezeigt.
Ja, aber es ist natürlich, Bo, das ist ja gerade das, was wir gesagt haben. Ja. Du hast ja eigentlich die Situation, dass du nach jedem Heimspiel ist es eigentlich mehr oder weniger gut gelaufen.
Ja.
Und das ist dann schwieriger als Trainer. Manchmal ist es leichter, nach einer Niederlage besser zu, auch was du sagst. Ja. Also ich habe das oft analysiert bis zum geht nicht mehr. Und dann weißt du mehr, was du verbessern kannst. Wenn du gewonnen hast, dann ist es immer schwieriger, den Jungs zu sagen, ja, jetzt müssen wir dieses, jetzt müssen wir das machen. Das ist oft so, dass es immer schlechter wird. Aber gut.
Ja. Wir es, ist dich so, jetzt es ist so ein bisschen die Herangehensweise, wie du sagst. Ja? Wenn du sagst, warst du schlecht im letzten Spiel, du hast verloren. Ja, du gehst halt im Spiel rein mit vielleicht ein bisschen andere Schärfe. Ja? Du willst die Dinge eher aktiv beeinflussen, dass es in deine Richtung läuft. Wo du nach Sieg, so habe ich das manchmal empfunden, auf jeden Fall. Ja, wir fahren jetzt dahin und wenn die Dinge halt in unsere Richtung läuft, dann echt geil, aber wir gucken erstmal, wie das Spiel so abläuft. Weißt du, ist auch keine Katastrophe, wenn wir jetzt nicht hier heute gewinnen. Und das ist natürlich, dann verlierst du immer. Ja, du musst versuchen, und das glaube ich auch, ist auch ein Schlüssel, warum Bayern immer da oben steht. Klar haben die besten Spieler, aber die sind halt in der Lage, immer diese Reiz zu finden. Das ist
und ihr habt und für mich die Anzahl der Gegentore, das ich meine in den Heimspielen 11 Spiele 5 Gegentore insgesamt 24. Das ist halt oft die Basis und das könnten andere Mannschaften auch.
Gut, so Ewald, jetzt muss ich dich einbremsen. Es tut mir leid, sonst kriegen wir einen riesen Ärger mit der wunderbar charmanten Dame, die beim FSV Mainz 05 dafür zuständig ist.
Du bist fremd. Dass der
Bo auch noch anderen zur Verfügung steht am heutigen Tage. Ich wollte es gerade sagen. Es sind ungefähr noch 800 Themen auf dem Tisch. Ich fand es spannend, dass wir das. Genau, es war spannend, dass wir schon mal einen Teil 1 sozusagen heute beleuchtet haben, wo es eher darum ging, wie ist das jetzt eigentlich bis zu hierhin gekommen? Ja. Und dann müssen wir vielleicht nochmal in die Analyse gehen, was Trainingsarbeit betrifft. Wieso so wenig Gegentore und. Wir wünschen dir erstmal viel Erfolg weiterhin auf deinem Weg, auch am Wochenende beziehungsweise schon am Freitag gegen Leverkusen. Ich sag herzlichen Dank. Ich war hier heute eher so Gast bei einem Trainergespräch. Beim nächsten Mal wird das ein bisschen anders werden.
Ja, ich bedanke mich auch für diesen ersten Teil. Wir machen weiter.
Bo, danke schön für dein Gespräch und nächstes Mal reden wir über den Klimawandel und warum in Dänemark sowieso alles besser ist.
Ja, genau.
Sehr herrlich. Viel Erfolg.
Bald, hoffentlich dann.
Danke, Bo. Bis dahin. Schönen Tag. Ciao, ciao.
Ja, tschüss, Bo. Ciao, ciao.
Mann, Ewald, man muss dann auch mal wissen, wann Feierabend ist.
Ne? Muss hat man der dann Training mal jetzt oder was?
Ja, das hätte man mal mit dir machen müssen. Das hätte man damals, als du Trainer warst,
bei St. Pauli mit dir machen. Ich mache doch kein Gespräch, nach einer halben Stunde muss Schluss sein. Wenn ich danach Training habe, dann geht das gar nicht. Ich weiß ja nicht, was jetzt da war.
Nein, alles gut. Also, das war mal wieder ein bisschen anders, als sonst so ein Gespräch läuft. Also das, was sich der normale Journalist aufgeschrieben hätte vorher, das kann man alles vergessen. Tuchel, Klopp, Heinkes, Erwartungshaltung, Champions League, Europa League.
Ja, aber es geht ja auch, genau darum geht es ja, Michael. Für mich in solchen Gesprächen geht es darum, den anderen Menschen kennenzulernen, wie er tickt und welche Werte für ihn wichtig sind, was er macht. Und das ist eigentlich klar geworden aus diesem Gespräch, das meine ich damit, ne? Und das war mir auch klar, dass das so funktioniert. Weil wir hätten ja jetzt sagen können, ich habe es ja auch gesagt, du bist erst anderthalb Jahre im Grunde genommen Cheftrainer einer Seniorenmannschaft, aber auch vorher mit den A-Jugend- und B-Jugendlichen, ja, seit 2016 ist er Trainer. Entweder hast du bestimmte Werte oder du hast sie eben nicht. Und der Bo lebt sie. Und dabei wird sicherlich auch eine Rolle spielen. Vielleicht, dass er aus Dänemark ist, wo die Uhren vielleicht. Es muss jetzt nichts damit.
Es ist, glaube ich, letztendlich die Mischung auch. Ne? Also, das ist, glaube ich, so ein bisschen, da ist schon ein bisschen was dran, ne? Dass er schon auch auf der einen Seite schon sehr straight ist. Aber er ist, glaube ich, auch wirklich ein Typ, der einfach an die Jungs auch rankommt irgendwie durch seine Art.
Genau so, eine gestandene Persönlichkeit, ruhig, aber klar gleichzeitig die richtigen Werte vertreten. Und das aber auch mit Gefühl, also mit Augenmaß. Ne? Nicht, du sagst ja, wie viele Einzelgespräche willst du führen? Klar musst du Einzelgespräche führen, aber die kannst du nicht den ganzen Tag Einzelgespräche. Es kommt darauf an, was du vor der Mannschaft sagst. Ja. Es kommt darauf an, wie du während des Trainings agierst, wie du eingreifst, wo du nicht eingreifst. So, das ist eine Arbeitsatmosphäre, die du letztlich herstellst.
Naja, und das, was er gesagt hat, also dass er gespürt hat, meine erste Ansprache, die mache ich jetzt lieber nicht 20 Minuten, sondern 45 Sekunden. Das wiederum, denke ich, ist dann auch eine Erfahrung, die du eigentlich nur als Spieler haben kannst, die du nicht haben kannst, wenn du keine Ahnung woher kommst und dein Programm von A bis Z jetzt mal durchgehen willst.
Genau so. Und dann kommt noch dazu, was er auch gesagt hat, wenn ich meine Vorträge halte bei Unternehmen, bei Führungskräften oder vor Menschen, die eben mit anderen Menschen zusammenarbeiten, kommt es immer darauf an, ob ein Mensch von seinen Werten her, von seinem Grundcharakter her dazu passt. Auch das musst du noch berücksichtigen. Du kannst nicht jeden verändern. Wenn einer mit 28, wie er sagt, mit 28 da auftaucht, dann macht es eher Sinn, dass du guckst, ob er mit 28 reinpasst in dein Wertesystem. Mit 21, 22, 23 kannst du das eher noch formen. Ne? Auch das ist eine wichtige Erkenntnis. Das habe ich früher auch immer gedacht. Da kannst du jeden Menschen
formen. Naja, ich meine, guck dir alleine die Transfers an, die jetzt auch kontinuierlich spielen. Das ist Lee, das ist Stach, das ist Wittmer. Ja. Das sind jetzt auch drei Spieler, die hätten, glaube ich, auch andere Bundesligisten sich holen können. Auch das ist, glaube ich, kein Zufall, dass die dann auch so funktionieren, wie sie jetzt funktionieren.
Ja, ich glaube, dass das eine gute Mischung zwischen der Leistung ist und dem Charakter. Und dann kann so ein Projekt funktionieren. Und dann haben sie noch den Heidel wieder zurückgeholt und den Martin Schmidt. Ich meine, das ist natürlich eine geballte Management- und Fußballkompetenz am Ende. Und dann kommt der Bo dazu mit seinen Vorstellungen. Also das konnte ich weder ihn noch aus der Entfernung, wenn du ihn reden hörst, wenn du siehst, wie er auftritt. Solche Leistungen, die kommen nicht von einer Mannschaft, wenn es da nicht intern richtig stimmt. Und trotzdem ist es nicht so einfach, wie wir es ja gerade gesagt haben. Ne? Ja. Wenn du immer zu Hause gut spielst, dann fährst du auswärts. Diese Spannung immer aufrechtzuerhalten, ist nicht so einfach. Dazu braucht man dann auch nochmal eine gewisse individuelle Qualität manchmal. Ja. Nur über Kämpfen und Rennen und klappt es halt nicht. Aber gut.
So, ich muss weiter. Handball. Morgen Champions League, dann Europa League, dann Serie A, dann Bundesliga. Ich habe zu tun. Ich muss los.
Nächstes Mal sprechen wir wieder über den VAR, denn auch in Freiburg hat er ja damit zu tun gehabt. Ja. Ne? Er hat jetzt einen Punkt geholt in Freiburg, aber im Grunde genommen mit einem irregulären Tor.
Ja.
Ist so. Ne? Das war irregulär. Der Schiri hat sich entschuldigt hinterher, aber selbst mit VAR kann das passieren. Aber gut. Lassen wir es mal so im Raum stehen. Die Playoffs sind vom Tisch, der VAR bleibt bestehen und Deutschland schickt weiter Bayern München in die Champions League. Genau. Alle anderen müssen sich hinten anstellen. Gucken wir mal, was morgen passiert.
Ja, genau. Wir gucken mal, was in der Champions League passiert ist. Darauf gehen wir ein in der nächsten Ausgabe, in der nächsten Woche. Aller Voraussicht nach. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Alles Gute, Leute. Tschüss.